Ich könnte noch ein Büchlein empfehlen zum Thema Erneuerung. Ein Büchlein von Helmut Burkhardt, B-U-R-K-H-A-R-D-T, Helmut Burkhardt, das biblische Zeugnis von der Wiedergeburt. Das biblische Zeugnis von der Wiedergeburt im Brunnenverlag. Wir waren beim Abschnitt Erwählung und sprachen davon, dass die Erwählung zum Ausdruck kommt im Ruf des Evangeliums. Dass die Erwählung durch einen Ruf zum Ausdruck kommt, beschreibt auch Paulus in Römer 9, den Versen 11 und 6. Auch wenn Gott dem ruft, das noch nicht ist, damit es sei. Die Form der Erwählung ist dort auch das Rufen. Matthäus 22, 14, viele sind gerufen, wenige sind auserwählt. Das müsste diesem Befund, dass Erwählung und Ruf, dass der Ruf die Erwählung zum Ausdruck bringt, nicht widersprechen. Denn wir sprachen beim Ruf des Evangeliums, als wir von der Bekehrung sprachen, von einem zweifachen Ruf, von einem allgemeinen und von dem Speziellen, der weiterruft, wenn auch jemand antwortet, so dass wer kommt, der Gerufene heißt. Und es würde einfach heißen, dass die Leute, die sich wirklich rufen lassen, dann auch die Erwählten sind, das heißt im speziellen Sinne die Gerufenen. Man vergleiche Offenbarung 17, Vers 14, wo die dabei sind, Gerufene, Auserwählte und Treue genannt werden. Gerufene, Auserwählte und Treue. Insofern alle Menschen gerufen werden und Erwählung auch als wertvoll machen verstanden wird, wären alle Menschen in Gottes Augen wertvoll, auch beim allgemeinen Ruf. Sie wären von Gott geschätzt, gerufen, und die spezielle Erwählung durch den speziellen Ruf wäre dann eine Auserwählung. Wenn man wollte, könnte man dann zwischen Erwählung und Auserwählung unterscheiden, aber das ist wird vielleicht nicht so gut möglich sein, theologisch durchzuhalten. Zweitens, sodann kommt die Erwählung in der Zeit zum Ausdruck in der Heiligung des Geistes, in der Heilswende. Ruf und Heiligung des Geistes gehen eigentlich Hand in Hand. Und in einem gewissen Sinne sind das zwei verschiedene Ausdrücke für dasselbe. Denn der Ruf ist ja ein kontinuierlicher. Gott ist am Rufen, bis ein Mensch dabei ist in seiner Familie. Und der Ruf des, oder die Heiligung des Geistes beginnt ja mit einem Ruf des Heiligen Geistes. Sein Wirken, sein Werben um uns. Sein Überführen von Sünde ist schon der Beginn seiner Heiligung, seines Werbens, wenn man Heiligung so verstehen will, um uns. Und es mündet in die Bekehrung, in die Wiedergeburt, in die Heiligung, in der persönlichen Heilswende. So 1. Petrus 1, Vers 2. Und wohl auch 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Zusammenfassend, der Zeitpunkt der Erwählung in der Zeit ist der Heilswende. beginnend mit der Vorbereitung zur Heilswende. Hier kommt diese Erwählung zum Ausdruck im Ruf zur Umkehr und in der Heiligung des Geistes. Wahrscheinlich haben wir unter zeitlicher Erwählung, so wie Paulus es in 1. Thessalonicher 1 gebraucht, das ganze Handeln Gottes an einem Menschen in der persönlichen Heilswende. Das heißt, den Anteil an unserer Umkehr, der Gottes Anteil ist. Wir haben einen menschlichen Anteil, der Mensch soll sich rufen lassen, er soll hören, glauben, er soll also erwidern. Aber das eigentliche Retten, das eigentliche Heilshandeln ist ja Gottes Heilshandeln. Und dieser große Anteil an meiner Rettung in der persönlichen Heilswende zu diesem Zeitpunkt könnte die zeitliche Erwählung sein. Deshalb auch, das war auch ein Grund, weshalb ich dieses Thema ans Ende, bis zum Ende ließ, wenn wir an den Vorgang denken, damit hier an dieser Stelle zusammengefasst würde, alles das, was Gott tut. Ebenfalls auch sein Beitrag zur Umkehr selbst. Denn auch die Umkehr selbst ist ja nicht nur ein Handeln des Menschen, sondern der Mensch erwidert einfach auf das Handeln Gottes. Römisch 3, das Ergebnis der Erwählung. Wozu führt es? Groß A, das Ergebnis der Erwählung ist nicht immer ein eindeutiges. Im Gegensatz zu weit verbreiteter Meinung, bei genauerem Hinsehen merkt man, dass es doch unterschiedlich sein kann. Es ist schon ein Geheimnis um die Erwählung. Missverstanden wäre sie jedoch, wenn man meinte, die Situation, die durch die Erwählung entsteht, wäre eine von dort her selbstverständliche oder automatische oder gar unabänderliche. Das heißt, die Erwählung kann geändert werden. Römer 9, 6 bis 11 macht Paulus dieses deutlich. Noch einmal Römer 9, 6 bis 11 oder dieser Gedanke. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Da haben wir es. Die Erwählung kann sich im Verlauf der Geschichte ändern am einzelnen Israeliten. Israel ist erwählt und in einem gewissen Sinne ist jeder Israelit, der zum Volk gehört, erwählt. Wenn er aber nicht auf diese Erwählung eingeht, bei Gott bleibt, von ihm abweicht, kann er verworfen werden. Aber er ist immer noch ein Israelit. Nicht alle, die aus Israel sind. Da haben wir die Israeliten. Jeder Israelit, der aus Israel ist, ist zunächst einmal Israel. Aber er sagt, nicht alle, die Israel sind, sind Israel. Das heißt in einem anderen Sinne. Noch sind alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind. Sie sind Kinder und sie sind nicht Kinder. Hängt vom Aspekt ab. Sondern, es heißt, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, welche Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Ismael und die Söhne der, Ketura. Die Söhne der Ketura sind alle Söhne Abrahams, aber sie werden nicht als Same oder als Söhne gerechnet in dem weiteren Verlauf der messianischen Heilslinie. Nur die Kinder der Verheißung von Isaak her werden als Same gerechnet. Denn ein Wort der Verheißung ist dieses: Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur bei Sarah ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Also an einigen Stellen zeigt Paulus, dass in der Geschichte Israels nicht alles Erwählte schon erwählt bleibt. Nicht jeder Sohn Israels ist oder bleibt erwählt, wie auch nicht jeder Sohn des Erwählten Abrahams oder Isaaks vorher. In den Versen 29 und 32 von Römer 9 zeigt Paulus auf, dass Israel als Volk verworfen ist. Man vergleiche Vers 6. Israel ist nicht alles Israel. Das Volk Israel als solches wird verworfen. Doch wird, das heißt also, wir haben eine noch einmalige Änderung. Wir haben sie bei Abrahams Söhnen, wir haben sie bei Isaaks Söhnen und dann hätten wir sie später noch einmal zur Zeit Jesu. Und dann haben wir noch einmal eine Änderung in Römer 11. Doch wird für den großen Rest, der in Kapitel 9 verworfen wird, am Ende des Kapitels, für diesen Rest wird am Anfang des Kapitels gebetet. Noch einmal, Verse 29 bis 32 in Römer 9, wird Israel verworfen. Das sind aber die Leute, für die er in den Versen 1 und 2 betet. Und in Kapitel 10, Vers 1, damit sie noch gerettet werden. Dieses ist möglich, weil Kapitel 11, Vers 15, die Verworfenen im Grunde nicht verworfen sind. Sie sind vorübergehend verworfen. 11, Vers 15. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet, was wird die Annahme anders sein, denn Leben aus den Toten? Und 11, Vers 1 und 2, ich sage also, verstieß Gott ist sein Volk? Das sei fern, das heißt im letzten Sinne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Er ist herausgerettet worden. Gott verstieß sein Volk nicht, das er vorher erkannte. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt, wie der Israel, Herr, so die töteten und so weiter. Und Gott sagt, ich habe mir übrig behalten. Also Gott kann immer noch es beim Einzelnen ändern, je nachdem Menschen bereit sind, auf seinen Bußruf zu hören. Die Nicht-Israeliten und die Verhärteten in den Versen 7 bis 10 in Römer 11 dürfen auch noch gerettet werden. Das heißt, zu Pauli-Zeit haben wir zwei Israelgruppen. Die, die zur Gemeinde gehören und die, die nicht zur Gemeinde gehören. Die, die nicht zur Gemeinde gehören, gehören zu dem verstoßenen Teil. Aber diese dürfen immer noch gerettet werden und die, die allerdings im Unglauben sterben, die bleiben nicht erwählt. Die aber, die dann leben, wann Jesus Christus kommt, beziehungsweise sich zwischen bevor dem Bekehren, aber die dann sich erst dann bekehren, die sind, gehören zu dem Israel, das aufgrund der ursprünglichen Erwählung schon erwählt sind, bevor sie bekehrt sind, aber dann besonders erwählt sind, weil sie in der zeitlichen Erwählung erfasst werden. Es ist also mit der Erwählung nicht so selbstverständlich, nur weil irgendwo einmal ein Ansatz war oder etwas ausgesagt wurde. Man vergleiche auch Johannes 12, 36 und 40. Johannes 12, 36 und 40. Übrigens bei Samuel ist auch eine Stelle. Vorhin habe ich hängt jetzt mit dem Problem der Änderungsmeinung Gottes, was ein theologisches, das heißt ein speziell theologisches Problem ist. Es gehört zum Thema spezielle Theologie, zum Thema Wesen und Handeln Gottes. Aber es kommt hier hinein, ich meine es in 1. Samuel, ist es beim Ruf Samuels in Kapitel 3, vorhin habe ich so gesagt, jetzt sage ich so. Das heißt, Gott scheint seine Meinung zu ändern. Dieser Gedanke schwingt hier mit oder ist hier mit einbezogen. Johannes 12, 36 bis 40. Während ihr das Licht habt, sagt Jesus zu den Zugegenseinenden, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dieses redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Warum nicht? Damit das Wort des Propheten Jesajas erfüllt würde, welches er sagte: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53, Vers 1. Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt. Und wie es damit bestellt ist, lasen wir schon aus einem Vergleich von Römer 9 bis mit 2. Mose. Damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Was geschieht jetzt? Die in Vers 39 nicht glauben können, und können in Anführungsstrichen, sind aber dieselben, die in Vers 36 eben aufgerufen worden sind, zu glauben. Das müssen wir nicht vergessen. Sie sind aufgerufen zu glauben, wandelt im Licht, damit ihr, das heißt in dem Licht, in dem Ruflicht Jesu. Er verkündet Evangelium. Dieses Evangelium ist Licht. Und sie sollen darauf eingehen, damit sie zum Licht gelangen, das heißt zum speziellen Ruf kommen, damit sie wirklich durch die Tür kommen. Sie werden also aufgerufen, Vers 36, zu ihm zu kommen und Leben zu bekommen. Sie hätten es also tun sollen. Sie waren also nicht Menschen, die unbedingt glaubensunfähig auf die Welt gekommen waren, weil jetzt in der Ewigkeit irgendwann einmal nicht zum Heil bestimmt. Das Nicht-Glauben-Können bei diesen Leuten muss also als die Antwort Gottes verstanden werden auf ein selbstverschuldetes Nicht-Glauben-Wollen. Eine Antwort, die in Vers 40 dann begründet wird. Diese selben Ungläubigen, von denen hier gesprochen wird, werden nun aber, jetzt haben wir eine zweite Ausnahme, über Jesaja 53, Vers 1, das heißt, dieser Text wird noch einmal irgendwo zitiert, diese selben Ungläubigen werden, über Jesaja 53, das in Vers 38 zitiert wird, auch in Römer 10, Vers 16 erwähnt. Römer 10, Vers 16. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft, denn Jesaja sagt: Herr, wer glaubte dem, das wir hörten? Also, das sind die Leute, die bei Jesus erwähnt werden. Aber diese Leute, die in Johannes und Römer 10, Vers 16 erwähnt werden, wer sind die? Das sind die, die in Römer 10, Vers 21 Gegenstand des Rufens Gottes bleiben. Dort, wo Gott ihnen den ganzen Tag seine flehenden Hände entgegenhält. Jesaja und Römer 10, Vers 21. Zu Israel sagt er aber: Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungläubigen, ungehorsamen und widersprechenden Volk. Nicht erwählt, in der Hoffnung, dass sie sich erwählen lassen. Dass auch nicht für den Gläubigen eine permanente Situation aus der Wählung erwächst, das heißt, wir haben gesehen, für den Ungläubigen muss es nicht nur so bleiben, weil einmal eine Erwählung so oder so oder eine Bestimmung so oder so geschehen ist. Dass auch nicht für den Gläubigen eine permanente Situation aus der Erwählung erwächst, deuten Paulus und Petrus an. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Kennen wir doch von Gott, geliebte Brüder, eure Erwählung? Und dann in Kapitel 3, Vers 5. Darum eben hielt ich es nicht mehr aus und schickte hin, um Kunde von eurem Glauben, ob euch nicht der Versucher versucht habe und unsere Arbeit vergeblich geworden sei. Erwählt ja, aber die Arbeit hätte immer noch vergeblich auslaufen können, wenn nicht kontinuierlich oder weiterhin sie begleitet worden wären. Es ist also nicht selbstverständlich mit diesem Ausdruck. Ebenfalls in 2. Petrus 1, die Verse 9 bis 11. Wer diese nicht bei sich hat, das heißt die Erkenntnis oder alle diese Tugenden, wer diese nicht bei sich hat, ist blind, sieht nichts von Weitem. Er ist kurzsichtig. Er hat die Reinigung seiner ehemaligen Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch desto mehr euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen. Man muss sich dazu stellen, denn wo ihr solches tut, sie festmacht, werdet ihr nie strauchen oder nie abkommen. Groß B, bitte, Entschuldigung. Das Ergebnis der Erwählung, bitte, ja.
Hier wird jetzt gesagt, dass der Gläubige seines Heils wieder verlustig werden kann. Da haben Sie das hiermit nicht gesagt.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Wir kommen noch gleich, wenn Zeit ist, zu dem Thema. Schon im Platz, Sie dürfen das ruhig fragen, aber ich muss einfach so antworten. Aber Sie werden später verstehen. Das Ergebnis der Erwählung geht über den Glauben. Wir haben gesagt, das Ergebnis der Erwählung ist nicht selbstverständlich. Das Ergebnis der Erwählung geht über den Glauben. Dass die Erwählung auch abhängig ist von der vertrauensvollen Zusage des Menschen, merkt man an dieser Stelle, das heißt an solchen Stellen, die schon gelesen wurden. Sie ist also nicht als ausschließlich einseitiges Verfahren zu verstehen. Dennoch ist das Handeln in der Erwählung Gottes seine Handlung, sein Handeln. Denn erstens, der Erwählte erwählt nicht Gott. Das macht Jesus klar. Wenn der Erwählte auf die Erwählung eingeht und sie bestätigen soll, dann ist sein Anteil selbst nicht Erwählung. Es ist so, dass Gott fähig ist, in Geschichte mit einem Menschen umzugehen. Gott ist nicht unwandelbar. Er ist dennoch aber geschichtsfähig. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt, nicht habt ihr mich erwählt. Und ferner, es ist Gottes Handeln in dem Sinne, dass Gott es ist, der bei der Erwählung die Voraussetzungen von einem Bereich in den anderen. Entschuldigung, wo Menschen die Voraussetzungen erfüllen, es ist dann Gott, der von einem Bereich in den anderen versetzt. Johannes 15, Vers 19. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch aus der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Es ist Gott, der Menschen so erwählt, dass sie von einem Bereich in den anderen Bereich kommen, aus einer Welt in die andere. Und in Apostelgeschichte 2, 47 ist es denn auch Gott, der zur Gemeinde hinzutut. Fälschlicherweise gibt es Gruppen, ekklesiologische Gruppen, die diese Texte oder wenigstens die erst erwähnte Stelle, ich glaube, das dürfte etwa 44 sein, 44, 45, die Stelle auf die Gemeinde anwenden. Es wurden hinzugetan, die das Wort annahmen und sich taufen ließen. Sie wurden hinzugetan zur Gemeinde. Und dann heißt es, die Gemeinde tut die, die kommen hinzu, zur Gemeinde. Und stellen einen zweiten Schritt dazwischen, Bekehrung und Gliedschaft zur Gemeinde, nämlich hinzutun. Das ist nicht, was Lukas meint. Er verdeutlicht sich selbst und er sagt, wer es ist und wann zur Gemeinde hinzugetan wird. Vers 47. Und Einfalt lobten sie Gott mit hoher Freude, Einfalt des Herzens, lobten dabei Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Täglich tat der Herr, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Er tut beides. Er rettet und er tut zur Gemeinde hinzu, und nämlich bei der Rettung. Das heißt, wenn jemand gerettet wird, ist das nicht nur ein Retten, gerettet werden aus einem Tod, aus einer Gefahr, sondern diese Rettung ist auch das Verpflanzen in seine Heilsgemeinde. Also negative Seite und positive Seite. Rettung von, Rettung ist ja ein negativer Ausdruck. Man wird von einer Gefahr gerettet, davon weggenommen. Aber das ist nicht das Einzige, das geschieht. So wie Jesus nicht nur für Sünden stirbt. Es wäre nicht genug, wenn Jesus nur für Sünden gestorben wäre. Sondern es muss noch ein zweites geschehen, nämlich die Auferstehung. Und so müssen wir nicht nur an Jesu Tod glauben, sondern auch an seine Auferstehung. Im selben Moment bei uns Tod und Auferstehung als unser Anteil oder als unsere Geschichte geschehen da nicht drei Tage auseinander, sondern in einem. Wir werden gerettet von der Sünde und gleich hineingepflanzt ins Leben und in die Heilsgemeinde. Aber das ist Gottes Handeln. Er tut zur Gemeinde hinzu. Kolosser 1, Vers 13. Der uns aus der Macht und Autorität der Finsternis zog und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Da haben wir ebenfalls diese zwei. Ein Vorgang, aber er ist es, der es tut. Groß C, das Ergebnis der Erwählung ist so dann Verantwortung. Man wird in die Verantwortung hineingewählt. Erwählung heißt zunächst, Gott meint mich. Das bringt mit sich auf der einen Seite Segen, großen Segen, aber auf der anderen Seite Verantwortung, große Verantwortung. Epheser 1, 3 und 4 wird vom Segen gesprochen. Man vergleiche aber auch 1. Mose 12, 1 bis 3, wo wahrscheinlich genauer zu lesen wäre, erstens schon, ich will segnen, aber dann am Schluss, sei ein Segen. Also der imperative Gedanke. Es ist nicht nur ein indikativer Gedanke, eine Information, so und so wird es sein, aber ein Aufruf, sei ein Segen, du als Gesegneter. Johannes 15, Vers 16 macht es deutlich, ich habe euch erwählt und gepflanzt, damit ihr hingeht. Das sind also bewegliche Pflanzen. Manche Christen sind unbewegliche Pflanzen. Er hat uns gepflanzt, damit wir hingehen und Frucht bringen. Für Paulus wird die Erwählung zur Verantwortung des Dienstes verstanden. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Bei ihm wird sie zu einer Erwählung zur Verantwortung. Der Herr sagte zu ihm, zu Ananias, geh hin, denn dieser, Saulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das heißt, der Ruf zu Jesus ist gleichzeitig ein Ruf zum Dienst. Nicht zwei Rufe, ein Ruf nach Indien oder nach Moskau oder irgendwo. Das ist Bestimmung zu einem Ort, das kann geschehen, Gott kann führen, aber das ist nicht Erwählung. Nicht ein Ruf, auch nicht zu einer Art von Dienst, das ist Gnadengabe. Die Gnadengabe ist bestimmende Art, sie ist nicht nur eine Fähigkeit, aber sondern auch eine Rolle, Beschreibung einer Aufgabe. Erwählung, das heißt Ruf zum Dienst, geschieht in der Wiedergeburt, in der persönlichen Heilswende. Da werde ich grundsätzlich gerufen zum Dienst. Man vergleiche auch Römer 1, Verse 1 und 5. Zwei Apostelschaften, eine spezielle für Paulus, aber eine allgemeine, eine ähnliche für jeden Christen. Wir, sagt Paulus zu den gerufenen Christen in Rom, wir alle, Sie und ich, haben empfangen zweierlei zur gleichen Zeit, Gnade und Apostelschaft. Jeder Christ ist Missionar, jeder Nicht-Christ Missionsfeld. Jeder Christ ist aufgerufen, da durchs Christwerden zur Verantwortung, durch diese Erwählung in der Zeit. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Dass er nicht eine Ausnahme ist, das habe ich eben gesagt. Meinen Namen zu tragen vor denen aus den Völkern, vor Könige und vor die Kinder Israels. Dann vergleiche Galater 1, 15 und 16. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leib an abgesondert und durch seine Gnade gerufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, das war der Dienstweg, damit ich ihn unter denen aus den Völkern verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zumute. Groß D, das Ziel als Ergebnis der Erwählung. Das Ziel ist Bewahrung. 1. Petrus 1, Vers 2 spricht der Apostel davon, dass die Angeschriebenen, die Empfänger des Briefes, erwählt wurden, um auf Jesus Christus zu hören und um besprengt zu werden mit seinem Blut. Das ist in erster Linie Gottes Anteil in der Heiligung, in der Reinigung. Er vergibt uns unsere Schuld in der Rechtfertigung, aber gerade diese Besprengung mit dem Blut ist ein Anteil Gottes an unserer Bewahrung. Wenn man darunter bleibt, dann bleibt man bewahrt. Zur Bewahrung ist die Errettung in der dritten Etappe des subjektiven Heils. Wir hatten als erste Etappe da in der persönlichen Heilswende, dann im Verlauf des Glaubenslebens und als dritte Etappe hatten wir die Vollendung. Ziel der Erwählung bei unserem Ruf zu Christus ist die Errettung in der Vollendung. Das stimmt überein mit Philipper Kapitel 3, wo Paulus deutlich macht, ich bin vom Himmel her gerufen worden, um zum Himmel hin zu gehen. Der Zyklus wird dann vollendet sein. Der Ruf stammt vom Himmel und hat zur Absicht, uns zum Himmel zu führen. Deshalb die Hoffnung im Neuen Testament, die das Ziel des Rufes ist. Gott ruft im Evangelium und die Erwählten oder die Gerufenen haben jetzt eine Hoffnung, weil der Ruf damals als Ziel hat die Erfüllung dieser Hoffnung in der Vollendung. Wir fangen also irgendwo an, wir werden vom Himmel her gerufen und bleiben in diesem Ruf, in dieser Wählung, bis wir dem Ziel dieses Rufes, dieser Hoffnung entgegenkommen, bis sie erfüllt wird. 2. Thessalonicher 2, 13 und 14. Wir aber sind Gott allezeit zu Dank verpflichtet, euretwegen, von dem Herrn, geliebte Brüder, weil euch Gott von Anfang an erwählte zum Heil durch Heiligung des Geistes und Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch rief durch unser Evangelium zum Erwerb der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Der Kontext ist ein eschatologischer, nicht nur zur Annahme des Heils, sondern zur Verwirklichung oder Vollendung dieses Heils. Paulus deutet an, die Erwählung an und für sich garantiert nicht die Erreichung des Ziels. Schon für den Start ist der Glaube des Erwählten mit notwendig. Für das Ankommen ist noch notwendig die Verantwortung zur Standhaftigkeit, das heißt zum bleibenden Glauben, im Blick auf alles das, das den Gläubigen von Christus wegbringen möchte, und zum Festhalten am Wort. Vers 15 dort. Das Festbleiben in dem Erwählungsverhältnis hat aber eine verherrliche Verheißung. Wer festbleibt, seine Erwählung befestigt, festmacht, wie Petrus sagt, hat eine herrliche Verheißung. Eines Tages wird man ankommen, wenn man diese festmacht, wie vorhin bei Petrus gelesen. So, jetzt könnten wir noch weitergehen. Soteriologie 4, das heißt viertes Thema. Erstes Thema war das etwas zum Wesen des Heils, zweites etwas zur Geschichte des Heils, das dritte Thema bis jetzt etwas zum Vorgang unter verschiedenen Aspekten, jetzt viertens die Gewissheit des Heils. Die Gewissheit des Heils. Martin Luther hat zwei Aussagen gemacht, die ich hier zitieren möchte. Hat nicht nur zweimal gesprochen, aber ich will nur zwei besprechen. Wer ein Christ ist, ist kein Christ. Das ist natürlich typisch spontan zum Ausdruck gebracht. In einem gewissen Sinne stimmt es, aber man kann es überstrapazieren. Man könnte dieses missbrauchen. Ich weiß nicht genau, was er gemeint hat. Wenn er meint, dass der, der sich für Christ hält, meinen würde, er sei schon angekommen, schon vollendet, also in dem Sinne Christ ist, dann stimmt es. Aber wenn hier angedeutet werden wollte, dass ein Christ nicht sagen konnte, mein Christwerden als solches ist abgeschlossen, ich habe Heilsgewissheit, dann wäre zu weit gegangen. Eine andere Aussage, ich mache hier aufmerksam, wie man mit solchen Zitaten umgehen sollte, ist ein Stück theologische Übung. Noch ein Zitat, dieses Leben ist nicht ein Wesen, wahrscheinlich im Sinne von Sein. Ein Sein, ein fertiges. Dieses Leben ist nicht ein Wesen, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Nun, hängt wieder davon ab, wie er es verstehen will. Wir dürfen nicht uns ausruhen, als ob wir schon angekommen wären, aber wenn es heißt, dass wir nicht Gewissheit haben dürfen, dass wir in sind, das heißt, dass wir im Hause des Heils sind, wenn hier die Heilsgewissheit abgeschwächt wird, dann ist es eine gefährliche Aussage. Weiter, wir sind es noch nicht, wir werden es aber. In einem gewissen Sinne ja, in einem gewissen Sinne nein. Es ist noch nicht alles getan oder geschehen, das stimmt. Aber es ist in Gang und Schwang. Es ist noch nicht das Ende, aber es ist der Weg. Solche Aussagen können sehr leicht von unvorsichtigen Theologen missbraucht werden. Das heißt, wir sollten nicht verquicken, das, was Gott in der persönlichen Heilswende tut, mit dem, das er während des Glaubenslebens tut. Und wiederum, beides dieses sollten wir nicht verquicken mit dem, was er in der Vollendung tut. Es gehört zur Theologie, zur Dogmatik, dass wir hierüber Informationen sammeln, damit wir unterscheiden können. Differenzierung ist eine bleibende Aufgabe eines Theologen. Differenziere, unterscheide, unterscheide. Nicht verquicken. Allerdings, das heißt nicht, dass diese Zitate verkehrt waren, das heißt, dass ich sie nicht hätte sagen sollen. Hängt vom Zusammenhang ab. Das zweite Zitat stammt aus dem Buch von Itzhard Schaper, Das Leben Jesu, wo er auf der letzten Seite Luther zitiert. Die Gewissheit des Heils will ich unter drei Aspekten besprechen. Ich werde hier nicht eine ausführliche Vorlesung halten können, weil ich, wie ich gestern sagte, einige meiner Notizen vermisse und ich kann wirklich nicht sagen, wo sie sind. Aber sie waren nicht in der Mappe, die so bezeichnet waren, die ich mitgenommen hatte. Also drei Aspekte, das erlebte Heil, das gegenwärtige Heil und das endgültige Heil. Wir sprechen also von Gewissheit, von dreierlei Arten von Gewissheit des Heils. Wieder Differenzierung. Gewissheit des erlebten Heils, Gewissheit des gegenwärtigen Heils und Gewissheit des endgültigen Heils. Sprechen wir zunächst von der Gewissheit des erlebten Heils. Rückblickende Heilsgewissheit. Oder Gewissheit des empfangenen Heils. Römisch 1. Die Möglichkeit einer Gewissheit erlebten Heils. In Matthäus 10, Vers 28 sagt Jesus einmal, fürchtet nicht den, der Leib und Seele, Entschuldigung, der den Leib verderben kann, fürchtet den, der Leib und Seele ins ewige Feuer schicken kann. Er spricht also von der Gefahr, seinen Leib und seine Seele zu verlieren. Markus 8, 36, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Schaden nehme, das heißt ewigen Schaden nehme, an seiner Seele. Mein Leib ist sterblich. Entschuldigen Sie. Jesus wollte hier also sagen, der Mensch ist ein Wesen, dessen Existenz in zwei Welten hineinreicht. Die eine Welt ist sichtbar, die andere unsichtbar. Diesem entsprechend ist ein Teil vom Menschen sichtbar, der andere unsichtbar. Ein Teil vergänglich, der andere unvergänglich. Der eine heißt Leib, der andere ist der Geist oder die Seele. Letzterer Teil sei der weit wichtigere Teil, behauptete Jesus. Der Mensch, der sein Leben praktisch ohne Gott führt, ist auf das ausgerichtet, das mit dem Körper zusammenhängt. Das Wort Existenz kommt in dieser Beziehung in seinem Wortschatz häufig vor. Damit meint er sein Leben. Für ihn ist Leben irdische Existenz. Weil die irdische Existenz sein Leben ist, setzt er sich völlig dafür ein und verschafft sich selbst über das Kleinste klare Gewissheit. Er weiß zum Beispiel Bescheid über seinen Beruf, seinen Lohn, seine Arbeitsbedingungen, ob er verheiratet ist oder nicht und so weiter. Aber über seine Seele genügt es, dass er über ihr Los völlig im Unklaren bleibt. Übrigens, vor, ja, ist jetzt schon vielleicht vor einem Jahr oder mehr, als wir in Kanada waren, nahm ich meine Eltern mit zu einer Beerdigung am Ort, wo wir früher gewohnt hatten und wo ich aufgewachsen war. Es war ein Bekannter aus jener Gegend, der gestorben war. Und hinterher sagte ich zu meinem Vater, es ist doch sehr traurig, dass während der ganzen Beerdigungsfeier nichts gesagt werden konnte über seine Beziehung zu seinem Gott. Er war nämlich ungläubig gestorben. Ja, sagte er, und der junge Mann, das heißt, dieser Mann war etwa in meinem Alter gewesen. Ja, sagte er, alle diese Jahre hatte er, lange Jahre, um sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Er hat sie nicht gebraucht. Jetzt ist mein Vater dort, in der Ewigkeit, aber nicht dort, wo der andere ist. Mein Vater hat sich vorbereitet, und zwar schon sehr früh, und hat die Zeit gut genutzt. Wie dankbar bin ich. Ist nur vor einigen Wochen nur gestorben. Also, es genügt, dass, für einige genügt es, dass sie im Unklaren bleiben. Seine Werteinschätzung, das heißt die Werteinschätzung eines Ungläubigen, tritt hier krass zutage. Er schätzt seine Seele nicht für viel wert. Ein Mensch, der über sein Leben nach dem Tode nicht Bescheid weiß oder nicht wissen will, bringt seine Gesinnung zum Ausdruck als eine irdisch diesseitige. Unser Leib ist sterblich, unser Geist unsterblich. Wenn es wahr ist, dass wir nach unserem körperlichen Tode fortleben werden, wenn es stimmt, dass dieser körperliche Tod plötzlich eintreten kann, und wenn wir zudem nicht wissen, wann wir sterben werden, dann ist es höchste Weisheit, dass wir uns auf schnellstem Wege absolute Gewissheit verschaffen, wo wir diese Ewigkeit zubringen werden. Ich habe Ihnen einmal einiges vorgelesen, das ich mitunter in Evangelisationen sage. Kann man wissen, ob man vor der Hölle bereits gerettet ist? Also, wir sprechen von der Möglichkeit, es zu wissen. Ist es möglich zu wissen, ob man im Heil steht oder nicht? Wie sprechen denn die Gottesmenschen der Bibel? Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirt. Mir ermangelt nichts. Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Lukas 10, Vers 20. Eure Namen sind eingetragen im Buch des Lebens. Ich glaube, wir sind soweit, ja? Also, Fortsetzung.